eine Bibelquizfrage. Welche Bibelstelle wird wahrscheinlich am meisten zitiert oder darauf hingewiesen, wenn alles schief geht? Wenn jemand sagt, ich will Gottes Wille tun, ich will mit ihm gehen und leben, in seinem Willen leben und trotzdem geht alles schief. Rate, Bibelquiz, welche Stelle wird am meisten zitiert? Wie? Das ist sehr oft zitiert. Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab. Könnt ihr doch an eine andere Stelle denken, wenn du sagst, okay, frage euch, wenn du in der Situation bist und sagst, Gott, ich liebe dich, ich bin in deinem Willen und scheint alles schief zu gehen. Welche Stelle kommt dir denn Sinn immer wieder? Oder schauen, ob jemand draufkommt. Ich habe eine andere Stelle, das ist wunderbar. Also kannst du es, der ist weg. Das ist Römer 7, aber ich kann Römer 8, diese hier. Habt ihr jemals von dieser Stelle gehört? Ja, aus meiner Erfahrung als Pastor, das ist die Stelle, die am meisten zitiert wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch wenn es schief geht, gut zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Könnt ihr mir zustimmen, das ist eine von denen? Wenn du sagst, ich verstehe das nicht. Ich will in die Richtung gehen, ich will Gottes Willen tun, es geht alles schief. Deswegen, ich möchte darüber sprechen, obwohl diese Stelle so oft zitiert wird, viele verstehen es trotzdem nicht. Die verstehen es falsch. Viele verstehen es so, das ist aus meiner Erfahrung als Pastor, Menschen kommen zu mir und sie sagen, weißt du, ich liebe Gott, ich vertraue ihm, ich will seinen Willen tun und trotzdem ist nicht alles gut. Was ist in aller Welt hier los? Gott ist nicht fair, warum lässt es nicht zu? Es steht da, wenn ich Gott liebe und seinen Willen tun möchte, dann muss alles gut sein. Es steht nicht genau das, dass alles gut sein wird. Alles wird zum Guten zusammenwirken, ja, aber nicht, dass unbedingt alles gut ist. Und ich glaube, das ist ein Problem. Viele klagen deswegen Gott an und sagen, ja, er hat mich enttäuscht und so weiter. Eigentlich nicht. In der Bibel, wir sehen nie eine Stelle, wo es steht da, wenn du Gott liebst, dein Leben Jesus Christus anvertraut, dann wird nie was Schlimmes passieren. Alles wird immer klappen, du wirst immer den Lotto gewinnen und dein Auto wird nie eine Panne haben. Nein, steht nie in der Bibel. Aber viele wünschen es so. Sogar Jesus hat uns gesagt in Johannes 16, Vers 33, liest er das Stelle vor, hat niemals versprochen, sagt, Leute, folge mir nach und alles immer klappen. Alles wird wunderbar, wir am Schnürchen laufen, nie ein Problem haben, Leute. So eine Lüge sagt Jesus nicht. Jesus sagte diese Worte, dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. Warum? Weil in der Welt habt ihr Bedrängnis. Oh, in mir und in der Welt. Er sagt es ganz offen, in der Welt habt ihr Bedrängnis, Trübsal, Schwierigkeiten. Tatsache des Lebens. Er hat nicht gesagt, wenn du in mir bist, dann wirst du nicht Schwierigkeiten haben. Ihr habt Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Habt ihr das verstanden? Jesus mag keine leere Versprechen. Verspricht er alles Mögliche, hält es nicht ein. Er sagt, nee, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber ich habe die Welt überwunden und in mir findest du Frieden und Gewissheit, dass es zum Guten wird. Und das ist genau, was in Römer 8 steht auch. Da steht keine leeren Verheißungen da. Er sagt nicht, alles wird immer super glatt laufen, sondern in diesen Sachen, alles wird zum Guten zusammenwirken. Man könnte meinen, wer das gelesen, geschrieben hat, kannst du zurückgehen zu der letzten. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. Für denen, die nach seinem Vorsatz leben, die Gott lieben. Man könnte sagen, das klingt wie eine Theologin. Weißt du, diese Theologen, die leben in ihrer philosophischen, ideologischen Traumwelt, total fern, abseits von der Wirklichkeit. Alles wird zum Guten zusammenwirken. Heile Welt. Ach, wer sowas schreibt, muss wirklich da weit entfernt von der Wirklichkeit sein. Aber das stimmt nicht. Der Mensch, der Gott hier gebraucht hat, das zu schreiben, inspiriert hat, war der Apostel Paulus. Wenn man weiß von dem Leben von dem Apostel Paulus, der war ein Mensch, der wirklich mit Leiden vertraut war. Fast vom Tag 1. Wir lesen in der Apostelgeschichte 9, er kommt zu Jesus Christus, er war ein Verfolger, die Christen, er hasste sie. Kommt zu Jesus und wisst ihr, was sein Taufspruch war? Gott schickt einen Mensch zu ihm, der hieß Ananias, sagt, du sollst mit ihm reden und ihm taufen. Er geht hin. Und sein Taufspruch war, ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Schöner Taufspruch, oder? Wir haben bald eine Taufe. Wenn jemand das Taufspruch haben möchte, den Taufspruch haben möchte, ich kann es euch geben. Aber ich würde es normalerweise nicht sowas geben. Aber Gott ist wirklich in Erfüllung gegangen. Der hat sehr viel gelitten. Wir sehen wieder 2. Korinther Kapitel 11. Paulus schreibt einige von den Sachen, die er durchgemacht hat. So, niemand kann sagen, Paulus hat keine Ahnung vom Leiden und die Realitäten dieses Lebens. In 2. Korinther Kapitel 11, Paulus schreibt in die Korinther und er erzählt einige Sachen widerwillig, weil einige haben ihn nicht mehr ernst genommen, was er durchgemacht hat um Jesu Willen. Er macht eine große Liste hier. Lese vor, 2. Korinther Kapitel 11, ab Vers 23. Er schreibt da, ich rede unsinnig. Das schreibe ich nicht gern, aber es ist notwendig. In Mühen umso mehr, in Gefängnisse umso mehr, in Schlägen übermäßig. Ich bin oft in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal diese 39 Schläge bekommen. Die haben Menschen ausgepeitscht. Sollte 40 sein, aber damit ich das Gesetz nicht übertreten, auf 39 begrenzt, schön. 5-mal diese 39 Schläge ausgepeitscht worden. Dann steht da, 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen und 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem eigenen Volk, dem Juden, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Und außerdem den übrigen noch, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Also ist da jemand hier, der sagt, meine Liste ist noch länger? Und, oh Mensch, mir geht's so schlecht, ich kann Gott anklagen. Wie? Ist da jemand, der sagt, seine Liste ist schlimmer? Ist jemand hier jemals gesteinigt worden? Wie viele Schiffbrüche hast du schon mal erlebt? Ich sag's dir, wenn jemand denkt, Paulus, der das geschrieben hat, hat keine Ahnung, der hat schon eine Ahnung vom Leiden gehabt. Der hat einiges durchmachen müssen. Wir gehen zurück auf Römer Kapitel 8. Aber ich wollte nur sagen, er kannte die Realitäten des Lebens. Und trotzdem schreibt er sowas. Denen, die Gott lieben, dienen alle Sachen, wirken alle Sachen zusammen zum Guten. Wie konnte er sowas schreiben? Wie konnte er das so sehen? Ich glaube, seine Perspektive war schon weiter als die meisten von uns. Das Interessante ist, in 2. Korinther 11 steht da diese ganze Liste von Leiden, das er durchgemacht hat. Aber in Kapitel 12, Verse 2 und 3 steht da eine Rede von sich selbst und sagt, und ich kenne einen Mann, der ist sogar Himmel entrückt worden. Er dürfte eine kurze Rumschau im Himmel bekommen. So, er hat einen Blick vom Himmel gehabt. Und deswegen, er hat eine ganz andere Perspektive. Er sah nicht nur diese Schwierigkeiten, vergängliche Schwierigkeiten, die er erlebt hat. Er hat alles in den Zusammenhang der Ewigkeit gesehen. Und zurück in Römer 8, in Vers 18, mit diesem Blick konnte er diese Worte schreiben, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er hat so viel Schlimmes erlebt, aber er sagte, wenn ich das in ganzen Zusammenhang sehe, dann ich merke, das ist nicht zu vergleichen mit das, was wir in aller Ewigkeit haben. Ja, es ist oftmals, was uns wirklich fertig macht, ist nicht die Sachen selbst, sondern die Perspektive, oder? Und wir brauchen diesen Blick nach mehr, diese ewige Perspektive. So schauen wir Vers 28 wieder an. Wie ist das richtig zu verstehen? Wie ich sagte, viele lesen das und zitieren das und sagen, ja, ich liebe Gott, ich will in seinem Willen leben, warum ist alles nicht gut? Das ist nicht, was da steht. Steht hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, zusammenwirken, die in seinem Willen leben wollen, nach seinem Vorsatz leben wollen. Er sagt nicht, dass alles gut ist, sondern dass alles gut zusammenwirkt letztendlich. Vielleicht gebe ich ein Beispiel, um das zu verstehen. Ich habe neulich geheiratet. Ne? Wisst ihr, wenn die Leute heiraten, immer die versuchen, jede will diese, meine Kleider, meine Frau schaut diese Filme mit der Frau und der Brautkleider, ich kann es nicht leiden. Aber eine andere Sache, wo die sehr viel Geld ausgeben, ist der Hochzeitstorte, oder? Turm und zu, der muss super schmecken, gut aussehen und alles Mögliche. Was sie dafür ausgeben, dass es schmackhaft ist und schön aussieht und alles Mögliche. Und wenn man eine Hochzeitstorte anschaut, woraus besteht das Ding? Was sind die Bestandteile? Mehl, Eier, da ist Backpulver, gut. Alles zusammengewirkt, alles zusammengemischt von einem Meisterbäcker. Es kommt etwas Wunderbares raus, oder? Tut so eine Backpulver, wow. Aber die Einzelteile schmecken nicht so gut, oder? Stell dir vor, okay, Hochzeitskuchen kommt hier, nimmt eine Tasse Mehl aus der Tüte, kipp's runter, schau mal, was passiert. Wird jemand das probieren? Es wird nicht schmackhaft sein. Die Eier, die rohe Eier, ich kenne Menschen, die sowas essen, aber ich würde auch nicht sagen, super. Oder 3 Esslöffel voll Backpulver. Haben wir hier Leute, die es probieren wollen und zeigen, ob es gut schmeckt? Salz. Oh, ich könnte viele andere Sachen erwähnen. Ich sag's nur, die Einzelbestandteile schmecken nicht so gut. Aber zusammenwirken, zusammengemischt von den Meisterbäcker, kommt etwas Kostbares, Schmackhaftes raus, oder? Und das ist, was dieses Wort im Griechischen bedeutet. Alles wirkt zusammen. Die einzelnen Sachen, Erlebnisse, die wir haben, oftmals sind überhaupt nicht schmackhaft oder schön. Aber zusammenwirken von unserem Meister, Herr, der Herr unseres Schicksals, er kann ein Meisterwerk daraus machen. Letztendlich. Und ich sage das nur, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, die nicht schön sind, aber er kann, er verspricht, gibt uns Zuspruch, dass er das alles zusammenbringen kann für etwas Gutes. Und das ist, was hier gesagt wird. Nicht, dass alles gut ist immer, sondern dass es gut zusammenwirkt. Also, dann es geht weiter. Ja, wie können wir das überhaupt vertrauen? Ich meine, es steht am Anfang, wer denen, die Gott lieben, dienen alle Sachen zu Besten. Was ist notwendig in unserem Leben, dass es wirklich funktioniert? Erstens Gott lieben und vertrauen. Und es ist, macht es schwer, wenn etwas schief geht, wirklich schief geht. Pläne, die wir haben. Gott, du hast mich in die Richtung geführt und es klappt nicht oder es fällt in sich zusammen. Wie kann ich Gott lieben und vertrauen in diesen Momente? Erstens, in 1. Johannes 4, Vers 19, er gibt uns eine Antwort. Wie können wir Gott lieben in solchen Momenten? Weil er uns zuerst geliebt hat. Es fing mit ihm an. Er hat die Initiative ergriffen. Er ist auf uns zugegangen und uns zuerst geliebt. Und wie? Du hast jetzt Stelle zitiert, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen geborenen Sohn gab. Er stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Legt alles beiseite, stirbt für uns am Kreuz. Wow, ich glaube, er liebt mich wirklich. Wir können wirklich sicher sein. Steht in Römer 5, Vers 8 sogar, steht, er liebte uns, als wir noch Sünder waren, ihm feindlich gesinnt waren. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das gibt uns eine Basis, ihm zu lieben und zu vertrauen. Wisst ihr, schau mal das an, was Gott durch Jesus gemacht hat. Er kam in die Welt, er starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? All diese Sachen. Aber das war furchtbar, oder? Schrecklich. Aber ist es zum Guten zusammengewirkt? Oh ja, der ist auferstanden. Und wir verdanken unsere ewige Heil, Rettung und die Beziehung zu Gott dazu. So, wir wissen, dass Gott so eine schlimme Situation zum Guten wenden kann. In gebrauchen kann. Wenn er das geschaffen hat, das hilft mir, Gott zu vertrauen und sagen, okay, wenn du das zum Guten wenden kannst, dann kannst du auch meine Kleinigkeiten auch zum Guten wenden. Ich kann dir vertrauen, dass du mich liebst und ich möchte dich auch zurücklieben. Die zweite Sache, die notwendig ist, dass es steht hier, dass wir Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott hat einen Vorsatz, einen Plan für uns. Es ist nicht, dass wir zu Jesus Christus, unser Retter, annehmen, eine Beziehung zu Gott anfängt und Gott sagt, ups, bist du auch da? Oh, keine Ahnung, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Steh da an der Ecke und schau mal, wie du zurechtkommst. Gott hat einen Vorsatz, einen Plan für jeden von uns. Steht in Epheser Habe ich nicht geschrieben, Epheser 2, Vers 10 sogar. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet, damit wir darin wandeln. Er ist nicht überrascht. Er hat einen Plan für uns. Und die zwei Sachen sind notwendig. Wollen wir wirklich das erleben, dass alles gut zusammenwirkt, unser Leben, auch die schlimmen Sachen? Gott lieben und vertrauen und sagen, Gott, ich will in deinem Willen bleiben. Ich will nach deinem Willen leben. Ich meine es wirklich ernst. Wenn wir das tun, dann ist keine Blockade da. Dann kann das wirklich in Erfüllung gehen, in die Ewigkeit gesehen. Ich glaube, was uns Schwierigkeiten aber macht, ist, dass unser Blickfeld, ich meine, Paulus hat diese schöne Erlebnis im Himmel, aber wir haben es nicht. Unser Blickfeld ist so beschränkt, oder? Wir sehen nur diese Kleinigkeiten, diese Schwierigkeiten. Und wie es zusammenpasst, sehen wir nicht auf dieser Seite die Ewigkeiten. Das macht uns Schwierigkeiten. Der Apostel Paulus hat sogar darüber geredet in 1. Korinther 13, Verse 9 bis 11. Er schreibt, alles, was wir kennen, ist nur stückweise, Stückwerk, kleines Stück. Und das macht es uns zu schaffen. Aber eines Tages werden wir das ganze Bild sehen, aber im Moment noch nicht. Und das Problem ist, wir sehen nur dieses Stück. Warum ist das schiefgegangen? Warum ist es das so geschehen? Warum das und das und das? Und das macht uns zu schaffen. Aber Gott sieht das ganze Bild. Vielleicht auch ein Beispiel dazu geben. Ich habe gehört eine Geschichte von einem Mann, so ein Vater. Er macht seinem kleinen Sohn ein Geschenk, ein Puzzle. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Puzzle eurer Kinder gegeben haben. Wir haben so einen Stapel von Puzzlen, weil wir so viele Kinder haben. Und man kann sie nicht verschenken. Du weißt nicht, vielleicht fehlt ein Stück und das möchte ich niemandem antun. Aber er schenkt seinem Junge ein Puzzle. Und der Junge ist begeistert. Mein Papa kauft mir ein Puzzle. Und er fängt an. Und der Junge ist mit jedem Stück beschäftigt. Die schwarzen. Und er schaut jeden Einzelteil an und versucht. Und die passt nicht. Und er weiß nicht, wie es zusammenpassen soll. Und nach einer kurzen Zeit, er gibt auf und sagt, mir reicht's, ich kann das nicht. Es ist nicht schön, das zu anstrengen. Und der Vater nimmt diese Stücke und ganz schnell tut sie zusammen. Der Puzzle wurde fertig, ganz schön. Und der Sohn sagt, wie hast du das geschafft? Sagt, weil auf dem Puzzle, in dem Karton, ist das Bild. Ich habe das Gesamtbild angeschaut und dann kann ich es zusammentun. Aber du hast dich konzentriert auf die kleinen Stücke, ne? Und deswegen bist du frustriert. Paulus schrieb, alles, was wir kennen, ist Stückwerk. Ist es nicht, was wir oftmals im Leben tun? Ich sehe dieses Problem, diesen Stück, das ist schiefgegangen. Wir konzentrieren auf den einen Stück, aber Gott, weil unser Blickfeld so beschränkt ist, Gott hat das ganze Bild und er weiß, wie es letztendlich zusammenpassen soll. Wir müssen ihm da vertrauen. An dieser Seite der Ewigkeit. Und das ist, was uns, ich glaube, zu schaffen macht. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe schon durch Gottes Gnade fast 50 Jahre mit dem Herrn Jesus Christus. Zu sich gerufen. Und je länger, dass ich mit ihm gehe, desto mehr merke ich, wie auch Schwierigkeiten und Pannen zusammenpassen, notwendig sind. Wie oft denke ich mir, oh Mann, hätte ich meinen Wunsch hier bekommen für diese Frau, hätte ich nicht meine Frau kennengelernt. Oder hätte ich das bekommen oder das bekommen, wie ich wollte, das würde ich sagen, Gott, danke, dass du mich bewahrt hast. Oder Gott, danke für diese Panne in meinem Leben, weil jetzt bin ich reifer und ich verstehe viel, viel mehr. Das ist ein wertvolles Erlebnis. Ganz ehrlich, die schwierigsten Leben sind oftmals die besten Werkzeuge, um uns zu formen. Und ich sehe etwas in Gottes Wort, dass Gottes erste Priorität oder Gottes, was ihm am wichtigsten ist nicht unser vorübergehender Komfort. Dass es alles klappt, alles so einfach geht. Das ist keine Priorität bei Gott. Wisst ihr, was Gott wichtig ist? Unser Charakter. Dass unser Leben Früchte bringt, die für Ewigkeit Bedeutung haben. Dass unser Leben für andere ein Segen ist. Das ist Priorität. Und Gott weiß, wichtigste Werkzeug ist oftmals Schwierigkeiten und Pannen. Und ich bringe es zum Guten zusammen. Und das macht uns zu schaffen. Aber das ist einfach Gottes Sichtweise. Deswegen gibt er diese Verheißung. Denen, die Gott lieben und in seinem Willen bleiben wollen, die ihnen alle Sachen wirken zusammen zum Guten, aber die Einzelteile sind oftmals nicht so schön. Aber die sind notwendig. Ich möchte nur ein paar hier geben, die vielleicht ihr kennt, okay? Kannst du das nächste hier tun? Extrembeispiel in Idee Nummer 3. Genau. Für die kennt bestimmt die meisten, oder? Die sind Beispiele davon. Das sind Extrembeispiele. Und ich würde kurz etwas darüber erzählen. Aber die sind Extrembeispiele, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben. Aber dafür, Gott hat es zum Guten so gebraucht. Und ich benutze dieses Extrembeispiel, weil für die Otto-Normalverbraucher wie wir, wir sagen, wenn es funktioniert bei dem, die Extrembeispiele, dann es kann auch gut für mich sein. Ich kann ihm vertrauen. Papa, Johnny Erickson, sie ist hier da, sie ist gelähmt. Mit 17 Jahren alt in Amerika, sie geht schwimmen, taucht ein, trifft sich auch etwas in den Kopf und die Genick gebrochen. Von hier ab gelähmt. Jetzt fast 50 Jahre so. Am Anfang, sie wollte sich umbringen, aber sie konnte nicht. Ich meine, hier gelebt, sie konnte sich nicht mal umbringen. Und sie war ganz verzweifelt, aber in dieser Situation hat sie zu Gott gerufen und Gott hat sie geantwortet und sagt, ich gebrauche dich. Sie hätte gerne Heilung, aber Gott hat gesagt, ich kann dich so besser gebrauchen. Und wer Johnny Erickson kennt oder ein Buch von ihr gelesen hat, du sagst, was für ein Tiefgang, was für eine Weisheit, was für eine Hoffnung. Gott sei Dank. So schwer wie es ist, dass Johnny das erlebt hat und dass sie diese Weisheit weitergeben kann. Natürlich kann sie sowas nie aussuchen, aber Gott hat sie mächtig dafür gebraucht. Unser vorübergehender Komfort ist nicht wichtigste, sondern ewige Früchte. Ich habe gehört von einem Mann in der Schweiz, der fast genau dasselbe erlebt hat wie Johnny. Auch Genick gebrochen, ungefähr in dem Alter. Kurze Zeit später hat es fertig gebracht, sich umzubringen. Keine Hoffnung, kein Sinn. Was für ein Unterschied. Einer, der wirklich Sinn hat und sagt, das ist sein Plan, das wirkt zusammen zum Guten und jemand ohne. So hat sie Großes bei ihr bewirkt und ich glaube, viele in diesem Raum heute können sagen, so schwer wie es ist, ich bin dankbar, dass Johnny da ist und ihre Weisheiten, was sie gelernt hat, mitteilt mit anderen Menschen. Der Nick Vujicic, ohne Arme, ohne Beine geboren. Genau der. Geht überall in der Welt. Er wollte sich auch umbringen übrigens. Als fünfjähriger oder ich glaube Junge, ich weiß nicht, 5 bis 9, hat zu seiner Mutter gesagt, bitte mach die Badewanne voll, ich will baden. Und er wollte sich umdrehen und sich ertrinken. Aber dann hat er gesagt, Mutter liebt mich so sehr, das kann ich ihr nicht antun. Also ich lebe, aber Gott, ich werde nichts mit ihr zu tun haben, bis du mir den Grund sagst, warum ich so bin. Und er wartete einige Jahre, bis er endlich gemerkt hat, ich werde nur verbittert. Okay, Gott, ich werde dir vertrauen. Und dann habe ich meine Antwort gehabt. Vertrau mir. Und dieser Mann geht überall in der Welt, erzählt von ihm, was für eine Sicht in seinem Leben. Wie Gott ihm gebraucht, wie Gott ihm nah ist und gebraucht. Und Menschen, die von keinem anderen das abnehmen würden, nehmen es von ihm ab. Mädchen mit Magersucht. Die denken, ich bin so hässlich, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Nick erzählt, ohne Arme, ohne Beine erzählt, was er den Sinn, dass Gott ihm gibt, dass er einen Plan für uns hat, auf seine Perspektive. Und diese Mädchen kommen zu ihm nachher und sagen, wenn du wohl fühlst in deinem Körper, ich kann es auch tun. Die würden es für niemand anders annehmen. Gott sei Dank. Joel Sonnenberg, vielleicht kennt ihr ihn nicht, aber ich habe ein Buch auf meinem Büchertisch. Als Baby, Eltern waren ein Autounfall, über 80% war verbrannt. Wieder alle erwarten, es überlebt. So viele Menschen sagen, er hat mir gelehrt, was echte Schönheit ist. Er hat mir solche Hoffnung vermittelt. Menschen, die das Leben wollten. Gott sei Dank, Joel war da. Also ich könnte viele Beispiele bringen. Ich merke nur, oftmals schaue ich in YouTube und ich sehe solche Geschichten, Menschen, die viel, ganz schlimme Sachen erlebt haben. Und die erzählen, wie aus diesen schlimmen Sachen Hoffnung gekommen ist, Leben reicher geworden ist. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Schau mal selber. Die große Mehrheit berufen sich auf Gott und Jesus Christus. Fast Immer wieder, ich sehe so eine Schlagzeile, Hoffnung, ohne Arme, ohne Beine oder Unfall, wer weiß was. Und dann mittendrin, durch Gott und durch Jesus Christus, ich kann es akzeptieren und mein Leben ist reich geworden. Ja, wenn man Sinn hat, wenn man weiß, hey, alles passt zusammen und letztendlich wird es gut sein. Das macht so einen Unterschied aus. Ich gebe euch ein Beispiel, das ich neulich habe zusammengeschnitten. Leider, diese Frau spricht sehr, sehr schnell. Kennst du diese Frau, die gern schnell reden? Ich habe versucht, Untertitel auf Deutsch zu machen. Ich muss schnell lesen, okay? Und sie heißt Jen. Was habe ich ihren Namen gegeben? Decker. Jen Decker wurde geboren im Krankenhaus, natürlich wie viele Kinder, ohne Beine. Und die Eltern haben gleich gesagt, wir wollen sie nicht, wollen nicht mal einen Namen geben, einfach weggegangen. Gib sie, tu etwas, entsorge sie. Sie wurde adoptiert von einer Familie, die Jesus lieben, eine Pampa in einem ländlichen Gebiet. Sie sagt, es war genau richtig. Und sie haben die Liebe Gottes und sie haben gesagt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und was für einen Unterschied hat es bei ihr bewirkt. Interessante ist, als sie ein kleines Mädchen war, war sie sehr interessiert an Turnen, Gymnastik. Ohne Beine, okay? Total fasziniert. Und wollte da einsteigen. Und sie hat besonders eine Turnerin bewundert. Die hat die Goldmedaille für Amerika gewonnen. Ihre Familie ist ausgewandert aus Rumänien, wohnt in Amerika. Und diese Frau hat sie so bewundert und sie wollte wie sie sein, eine Superturner sein. Und später, als sie diese Jen älter wurde, sie will nach ihren Geburtseltern erfahren. Und sie erfährt, das war ihre Schwester, die Turnerin. Die Olympischen Spiele. Ja, alle Sachen wirken zusammen, wie alles von Gott geführt ist. Schau mal, ein kurzes Zeugnis hier.
I was born without legs. Left in the hospital. Adopted by the most unlikely couple in the middle of nowhere. I've always been obsessed with gymnastics. It was maybe crazy to have that kind of a dream without legs, but in my head it didn't matter. She was born without legs, but that has never stopped her, not even for a minute. Am I right? Has it never stopped you? Not really. I mean, I just never saw it that way. I wasn't raised with that kind of mentality.
I love that about you. You're so inspirational. You never let it stop you. And where does that come from, that belief? Like, I can do anything. And just because I have a disability, it's not a disability in my mind at all.
Yeah, no. My parents, you know, God totally put me in the right place when I was adopted. And they were the parents for me. That's where it was supposed to be. It was in the middle of nowhere, cornfields and cows. But it was where I was supposed to be.
Tell me about the beginning of your life and maybe how you see God working in it.
Right. So from the outside, it's like you were born without legs, left in the hospital, put up for adoption. They didn't even give you a name, all these things. And they sound so harsh, so ugly. So I guess tragic. Some people hate that word, but this is what people say. And I guess I get it. I mean, I really don't get it the way other people do, but I can understand how rough that sounds. And that is the kind of God we serve, that you can have something that looks so bad on the outside and he can turn anything around, and that's amazing. But then he has such purpose. Like, being born without legs was not just some random, like, oh, I forgot to put legs on this one, okay, whatever. that's not the kind of God that we know, and that's not how he did that. On purpose and for a purpose. I have to not have legs in order to do the things that he's called me to do. Go to the places, the reason I have favor. Everything in my whole timeline of my life is crazy, amazing, and creatively planned perfectly in order for me to go to all these places and for him to get his point across in a unique way. It's amazing.
You could go back, and if you could say, God, can you give me legs? Mm-hmm. Would you want to do that? What do you say?
Right, yeah, I really thought about that. When I was younger, I gave it a fair thinking through so I didn't just have a phony answer. And every time I kept coming back to it, because at the end of the day, if it comes down to me being able to touch people's lives and allow God to change lives through me, then how on earth could I say, yes, I want legs? It's not a fair trade. There's no way.
Oder? Bist du die Beine oder ich will ein Segen sein? Das sind Extremfälle. Okay? Ich kenne keine hier, der so extrem ist. Alle haben Beine hier. Dies ist derselbe Gott. Und wenn du Schwierigkeiten erlebst und sagst, oh Gott, warum? Warum dieses Gute? Er hat einen Plan für uns. Und das ist, was es so wichtig ist. Er hat einen Vorsatz, einen Plan für uns. Schließe ab mit einem Zitat von Václav Havel, der erste Präsident von Tschechien. Er sagte diese Worte. Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass alles immer gut läuft, sondern die Gewissheit, dass alles letztendlich einen Sinn hat. Davon abgesehen, wie die äußerlichen Umstände ablaufen. Das zählt, ist nicht, dass alles gut läuft, sondern dass alles einen Sinn hat. Und das kann allein unser Schöpfer uns geben. Ich möchte es euch weitergeben. Beten wir zusammen.